Ja, wunderschönen guten Morgen erstmal. Ich hoffe, dass ich soweit verständlich bin. Etwas erkältet, wenn etwas undeutlich ist, sagen Sie bitte Bescheid. Herzlich willkommen, mein Name ist Müllenweber. Ich bin im Zentrallabor seit jetzt Anfang des Jahres und habe das große Vergnügen, sozusagen ist für mich auch das erste Mal jetzt in diesem Kontext, Ihnen etwas über Anämien im weitesten Sinne zu erzählen. Eisenstoffwechsel, ein paar Sachen dazu, ist keine Physiologievorlesung, sondern ich habe das jetzt mal versucht, so ein bisschen von meinem Vorgänger, die zumindest Vorlesung als Film ist auch im Internet verfügbar, einerseits da etwas zu nehmen, andererseits ein paar neue Sachen da reinzubauen und so ein bisschen das zu modifizieren, müssen wir mal gucken, wie das so funktioniert. Wenn man etwas lesen will, sozusagen, ist natürlich, sind diese für mich immer die AWMF-Leitlinien, sofern welche existieren, sehr gut, weil dort natürlich doch ganz gute aktuelle Hinweise, 2016 ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber immer halt letztlich Konsensempfehlungen sind, die eben vielleicht nicht den aktuellsten Stand wiedergeben, aber zumindest so ein bisschen auch in dieser Richtung. Ich glaube, mach das besser so. Letztlich auch das Ganze sozusagen nochmal letztlich konsensmäßig auch abbilden, was wirklich Stand der Dinge ist und nicht nur Gegenstand von Forschung und Spekulation. Letztlich muss man sagen, wenn wir über Anämien reden, reden wir natürlich im Wesentlichen, sage ich mal, über letztlich Erythrozytenmasse und oder Hämoglobin. Meistens ist die Verringerung relativ parallel. Es gibt Unterschiede natürlich auch mal, die sind aber meistens nicht ganz so extrem. Letztlich muss man ganz klar sagen, es ist eben halt sowohl Hämoglobin als auch die Erythrozytenmasse beides, was wir irgendwie berücksichtigen können und müssen. Von der Grundkonstellation her muss man sagen, ist eine Anämie eine relativ häufige Geschichte. Das werden Sie vielleicht alle wissen, vor allen Dingen bei jüngeren Frauen, bei Leuten, die Blut spenden. Also man muss gar nicht groß krank werden. Gibt es natürlich letztlich dementsprechend auch Vorgaben, wann man spenden darf. Und dementsprechend gibt es natürlich dann auch Messwerte, die eben beim Patienten, aber auch beim normalen Blutspender, Blutspenderin halt letztlich gemessen werden. Und das sind so mal ein paar Werte, männlich, weiblich sozusagen. Da gibt es natürlich etwas unterschiedliche Vorschläge, was da Normbereiche sind. Das hängt auch ein bisschen von der Literatur ab. Diese Messungen sind alle klar, immer natürlich sehr einfach durchzuführen. Das ist etwas, was wir mit unseren Blutbildanalysatoren sozusagen relativ schnell machen können, was Sie mit manchen Geräten, die Sie irgendwie als Point-of-Care-Geräte im OP, in gewissen Notfallstationen sozusagen finden, natürlich auch schnell bestimmen können, etc. Letztlich Hämatokrit ist ja einfach eine Zentrifugation und man guckt halt, was an Massepartikeln sozusagen da ist. Und die Masse der Partikel sind eben die Erythrozyten, die sind das unterste. Dann kommt eben so die Grenzschicht der Buffy-Code mit Thrombozyten, Leukozyten etc. Und wenn da nicht jetzt eine extreme Leukämie oder irgendwas anderes vorliegt, dann ist eben die Masse der festen Bestandteile natürlich die Erythrozyten. Hämoglobinwerte auch eben relativ schnell, das ist alles eben vollautomatisiert heute messbar, durchflusszytometrisch, letztlich chemische Messungen etc. Und das ist also Standard- und Basisdiagnostik. Normales Blutvolumen ist erstmal vorausgesetzt. Klar, wenn Sie natürlich irgendwie ein Unfallopfer sehr hoch verdünnen sozusagen, indem Sie Volumenersatz geben. Akute Blutungen kann man manchmal eben noch nicht erkennen, solange eben nicht wirklich dann auch schon irgendwie Flüssigkeit aus dem Gewebe eben im Blut angekommen ist, ist das eigentlich das, was wir eben relativ schnell machen können. Und wenn das erniedrigt ist, ist irgendwie eine Anämie drin. Das ist was von der Vorlesung meines Vorgängers sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen noch so aktuell stimmen, weil natürlich viele Länder jetzt hier auch natürlich in der Entwicklung sozusagen und Gesundheitsentwicklung nachziehen natürlich. In den Industrieländern ist letztlich so, dass bei Männern eine Anämie relativ selten ist, bei Frauen, jüngeren Frauen, vor allen Dingen durch Menstruationsblutung etc. nicht ganz so selten. Und dann gibt es hier natürlich Anämien, die verschiedenste Ursachen haben. Die können nutritiv sein, die können natürlich auch letztlich bedingt sein durch Infektionen, durch irgendetwas anderes. In vielen Dingen ist es nutritiv und dann ist ein Eisenmangel letztlich die Ursache, sozusagen global gesehen, was man da findet. Gut, zu Eisenmangel, da können Sie natürlich auch alles Mögliche in internistischen Differentialdiagnosebüchern etc. finden. Also Eisenmangel macht natürlich vieles, was jetzt Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Blässe, gut, das hängt immer vom Hautkolorit ab sozusagen, das ist für mich zum Beispiel bei dunkelhäutigen Menschen, ne? Das geht nicht mehr, muss man neu laden. Schauen wir, ob das jetzt geht. Schauen wir mal. Ja, das geht jetzt auch nicht. Schauen wir. Irgendwas verkehrt gemacht. Ja. Der scheint aber irgendwie. Ne, da ist auch keine Anzeige mehr. Das ist nicht gut. Dann müssen wir schauen. Sonst muss ich das so machen. Geht, glaube ich, auch. Muss ich etwas lauter reden. Letztlich muss man sagen, ist da letztlich natürlich alles Mögliche da, wenn es langfristig ist, natürlich sowas wie Haarausfall, Ragaden, Mundwinkel etc., infektanfällig, depressive Episoden, Rex-Lex-Syndrom, Chronic Fatigue, wo alles Mögliche ist natürlich dann irgendwo damit assoziiert, hat aber teilweise eben auch ganz andere Ursachen und dementsprechend ein buntes Bild von Symptomen, die wir haben können. Letztlich, das ist banal, gibt es natürlich eine Anämie aufgrund von zwei Ursachen. Zum einen wird eben zu wenig neu gebildet, das ist dann hyporegenerativ, oder es ist halt ein Blutverlust, wohin auch immer, dann ist es zwar hyperregenerativ, aber letztlich das Blut verschwindet irgendwo, wo es nicht hingehört. Es gibt eben hyporegenerativ halt im Prinzip letztlich eine ineffektive, sozusagen pathogene, pathologische Erythropoese, durch was auch immer, komme ich nachher noch Folien drauf. Und da gibt es verschiedene Formen, die man auch an der Erythrozytengröße so ein bisschen festmachen kann, was tatsächlich auch als Ursache sozusagen in Frage kommen könnte. Hyperregenerativ heißt, die Erythropoese ist erstmal grundsätzlich in Ordnung. Wir haben eine andere Ursache und das kann eben durchaus sein, dass Erythrozyten beschleunigt abgebaut werden. Das kann eine hämolytische Anämie sein, es kann natürlich Blutverlust sein, gibt es ganz, ganz viele Ursachen. Wenn wir uns die Erythrozyten angucken, dann gibt es eben kleine Erythrozyten und das ist klassischerweise zum Beispiel, wenn es wirklich ausgeprägte schon Formen sind, der Eisenmangelanämie zum Beispiel, Thalassämien, oder das ist irgendwas falsch rein, HBS-AG, Sichelzellanämie, sideroblastische Anämie. Normozytär ist das Ganze, wenn es eben halt letztlich die Zellen, die Erythrozyten noch ganz normal gebildet werden und dementsprechend einfach andere Faktoren dazu führen, dass eben halt zu wenig einfach gebildet werden, Knochenmarktoxizität, irgendwo was auch immer dazu eine Rolle spielt. Da ist aber letztlich die Zellausreifung in Ordnung, aber eben halt eine andere Schädigung da. Makrozytäre Anämien gibt es auch, zum Beispiel bei Hämolyse, da sind eben die Erythrozyten teilweise aufgequollen, das ist eben teilweise auch durch die Hämolyse bedingt, weil die Zellmembran geschädigt ist und dementsprechend Wasser in die Zelle kommt, unter anderem auch, was ja letztlich dann auch zur Hämolyse führt. Dadurch sind die Zellen vergrößert, die kommen also nicht so aus dem Knochenmark, sondern die sieht man halt im peripheren Blut dann vergrößert. Wir haben natürlich alles Mögliche an Erkrankungen, wo man auch makrozytär letztlich etwas sehen kann. Letztlich richtig groß, megaloblastär, das heißt, wo man auch wirklich sagen kann, okay, die Zellen sind wirklich irgendwo auffällig groß, möglicherweise schon Richtung Vorläuferzellen, Das sind eben vor allen Dingen Vitamin B12 und Folsäuremangel und eben hämatologische Erkrankungen. Und da gibt es natürlich auch eine Unmenge von Erkrankungen, die letztlich sowas machen können. Wir haben letztlich, wenn wir Erythrozyten messen, und das ist, wenn wir irgendwann Laborführungen machen oder schon gehabt haben oder sonst was halt, im Prinzip bei uns etwas, was letztlich als durchflusszytometrische Untersuchung stattfindet, wo eben die Zellkerne, die Zell-Plasma-Relationen gemessen werden etc., Streulicht etc. gemessen wird. Und wir haben halt letztlich das Hämatokrit, das ist ja klar, Erythrozytenzahl kann man messen, und mittleres korpuskuläres Volumen, das ist dann im Femtoliter, und das zeigt dann quasi als Wert an, wie eben wie groß welches Volumen so der durchschnittliche Erythrozyt hat. Hämoglobin ist halt quasi dann eben, wie viel Hämoglobin pro Erythrozyt drin ist. Also sprich, wenn zu wenig ist, spricht man von Hypochromasie und solchen Dingen halt. Letztlich Korpuskuläre-Hämoglobin-Konzentration, das ist dann nochmal sozusagen, dann nochmal der Rechenwert auch mit diesen ganzen Sachen nochmal drin, und letztlich gibt es auch noch eine Verteilungskurve, wie halt die Erythrozyten in ihrer Breite, in ihrer Morphologie sich verteilen, ob es da unterschiedliche Populationen von Erythrozyten gibt, ob das eben sehr breit ist, auch das kann man halt intensiv auswerten. Das ist sicherlich, muss man in die speziellen Bücher auch gucken, um das jetzt dann im Einzelfall bewerten zu können. Aber hier kann man zum Beispiel gucken, sind es kleine Zellen, große Zellen, und ist eben der Hämoglobingehalt sozusagen pro Erythrozyt auch in Ordnung. Dann hier eine Abbildung mal irgendwo, wie so die Erythropoese geht. Letztlich muss man sagen, und das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen natürlich im Blut ankommt, bis hierhin sozusagen ist das eigentlich streng genommen alles Knochenmark, was eigentlich im normalen peripheren Blut nichts zu suchen hat. Das bedeutet, wenn man solche Zellen findet, kann das sicherlich in der Neonatalphase, immer kann es so ganz anders aussehen, aber jenseits der Neonatalphase kann das sicherlich auch mal eine ganz extreme Ausschüttung, sprich Anämie aus irgendwas sein, dass das Knochenmark extrem belastet ist und die Zellen ausschüttet sein. Ansonsten, oder eben natürlich eine Leukämie in irgendeiner Form, aber ansonsten ist man halt hier, und die Retikulozyten sind auch relativ selten im peripheren Blut, und letztlich, deswegen habe ich das genommen, die Retikulozyten haben eben noch so Ribosomen, so Reste eben halt von letztlich diesem ganzen zellulären eben Energieapparat und Zellkern, alle diese Reste noch drin, was eben die normalen Erythrozyten eben nicht haben. Und das heißt, Retikulozyten gehören eben auch zur Blutbildzählung an sich dazu, dass man einfach nochmal guckt, wie viele Vorstufen, wie viele unreife oder neu gebildete, würde ich fast sagen, Erythrozyten dann da sind. So, hyperregenerativ, und da sind wir dann natürlich auch, sind halt im Prinzip überstürzte Neubildung von Erythrozyten. Das ist jetzt mal ein Bild von Springer Verlag hier. Man sieht eben so Reste von Ribosomen, irgendwas in den Erythrozyten drin. Das sind jetzt in diesem Fall keine Malariaerreger, sondern einfach irgendwelche ribosomalen Reste etc. Und das weist eben darauf hin, dass die Geräte messen das natürlich, weil sie merken, das sind Erythrozyten von der Größe, ein bisschen größer sind sie schon noch. Aber eben, wir haben auch keinen richtigen Zellkern, aber so andere Strukturen, das messt man natürlich im Streulicht und so weiter, kann das Durchflusszytometer erkennen. Und dann kann man halt sagen, okay, die sind erhöht, weitlich über 1%, über 5% oder was auch immer. Und dann sieht man halt, das ist ein Anzeichen, dass letztlich das Knochenmark einerseits ausschüttet, dass es Zellen produziert, also keine Mangelanämie ist, aber irgendwo tatsächlich letztlich die Erythrozyten abgebaut werden. Polychromasie, das ist eben auch so ein bisschen damit gemeint, dass eben die Erythrozyten eben auch noch im Sinne von Unreife gewisse noch eben Anfärbbarkeiten haben mit verschiedenen Farbstoffen und dementsprechend auch nochmal so als Inhomogenität noch als Reste der Vorläuferstufen sozusagen da sind. Und da gibt es natürlich Unmengen an Ursachen der ganzen Geschichten. Es gibt die Frage, es kann immunologisch sein, da spricht man natürlich klassischerweise von Autoantikörpern, von Transfusionsreaktionen etc. Autoantikörper oder Komplement als letztlich schädigendes Agens findet man zum Beispiel im direkten Coombs-Test, weil man quasi den Erythrozyten mit sich selbst sozusagen nimmt und quasi guckt mit Antikörpern, ist da eben Immunglobulin, IgG, IgM vielleicht, ist da eben Komplement C3d und sowas alles auf diesen Erythrozyten drauf, und wenn ja, spricht das für irgendeine Autoantikörper vermittelte Abbau, sprich Hämolyse dann auch, die meistens dann auch wiederum ihrerseits natürlich irgendwie eine Lymphomursache oder irgendwas anderes hat, kann natürlich auch Medikamenten induziert sein etc. Da sind natürlich ganz viele auch letztlich Anomalien der Erythrozyten, habe ich gleich noch Listen dazu, die will ich aber im Einzelfall gar nicht so intensiv durchgehen. Natürlich Blutungen, weil natürlich das Ganze schnell nachgebildet werden muss. Und das ist meistens eher mikrozytär oder normozytär, weil eben die Erythrozyten schnell dann ausgeschleust werden aus dem Knochenmark. Und das brauchen Sie jetzt im Einzelfall gar nicht zu wissen, das sind halt im Prinzip auch mal sozusagen ein paar Sachen, welche Megalozyten, was es alles so für Abnormalitäten gibt etc., bis hier Sichelzellanämie und so weiter und so fort. Also letztlich gibt es ganz, ganz viele Anomalien, das braucht im Prinzip keiner zu wissen. Das ist eine nette Zusammenfassung, was man halt sehen kann. Anämie ist erstmal alles, es gibt eben Normochrom, Normozytär, da gibt es eben halt die klassische Myelodesuppression, ganz viele Ursachen, renal natürlich, klar, habe ich bisher noch gar nicht genannt, die chronische Niereninsuffizienz etc. macht natürlich sowas auch, Stichwort Erythropoietin und sowas alles, da steht es ja ethisch, aplastische Anämie. Letztlich die Anämie der chronischen Erkrankung, was auch immer das ist, und es gibt eine Unmasse an Erkrankungen, und letztlich muss man einfach sagen, ist Anämie ein eben sehr häufiges Symptom, was als solches eben natürlich, wenn es wirklich eine klinische Symptomatik hat, abgeklärt gehört. Hypochrom, mikrozytär, eben der Eisenmangel, eben Mangelzustände im Wesentlichen, toxische Sachen halt, wo einfach eben wenig Hämoglobin gebildet wird und die Zellen recht klein sind, weil sie eben nicht ausreifen können richtig, weil irgendwas in der Entwicklung fehlt. Aber auch hier gibt es eben halt letztlich die Anämie der chronischen Erkrankung sozusagen, das ist eben halt nicht so eindeutig halt eine Einteilung. Und Hyperchrom, das sind eben Makrozytär, eben sehr große, die sich einfach nicht teilen können. Das kann man sich auch melden, Folsäure und so weiter, ist ja etwas, was für die Zellteilung erforderlich ist. Und dementsprechend sozusagen werden die Zellen einfach größer, teilen sich nicht gut. Und da kann eben auch Alkoholismus, das kann man halt, natürlich kann man Alkoholkrankheiten nicht damit feststellen, aber man findet das natürlich häufiger auch mal bei eben Alkoholikern, die eben durchaus sowas auch machen, und das kann eben durchaus Alkohol als toxische Geschichte sein. Myelodysplastisches Syndrom, Chemotherapie, alles Mögliche. Also ein sehr unspezifisches Bild, wo man eben weiter gucken muss, je nachdem, was auch tatsächlich da ist, wie hoch es ist etc. So, Transfusionstrigger, das ist auch so ein bisschen vom Vorgänger noch geschildert, wann müssen wir aktiv werden? Anämien sind natürlich immer etwas, je nach Geschwindigkeit des Auftretens, was ja sehr unterschiedliche Symptome machen kann. Das bedeutet, der chronisch Nierenkranke, so zu meiner Zeit, als ich Innere gemacht habe, gab es zwar schon Erythropoietin, aber der Einsatz war jetzt noch nicht so weit wirklich, wirklich vorangeschnitten. Und dann waren eben die Dialysepatienten, die so kamen, letztlich liefen alle mit einem HB von 6 sozusagen rum. Und damit waren sie weitgehend auch zufrieden. Das heißt also im Prinzip, letztlich ein einmalig gewonnener Hämoglobinwert sozusagen ist natürlich, das ist hochpathologisch, aber eben für einen nicht mit Erythropoietin oder sonstigen Dingen behandelten chronischen Kranken, was weiß ich, kann das durchaus etwas sein, mit dem er sozusagen auch eben Monate bis Jahre auskommen kann. Der Organismus adaptiert natürlich daran etc. Kritisch wird es natürlich, wenn zusätzliche Probleme auftreten. Klar, wenn natürlich zum Beispiel irgendwo eine KHK auftritt etc. und dann natürlich plötzlich irgendwelche Durchblutungsprobleme auftreten, dann verstärkt sich natürlich die Anämie oder das Problem der Anämie und dann gibt es eben halt die Probleme. Und das ist eben das Klassische, wenn es ein bisschen akuter auftritt, sage ich mal so, also der Körper jetzt eben nicht Wochen bis Monate Zeit hatte, sich da dran zu gewöhnen. Und dann ist eben Tachykardie klar, weil natürlich die Sauerstoffversorgung zu gering ist etc. Dann haben wir Hypotension, Blutabdruck, Herzrhythmusstörung, alles das, Orthostase. Auch sehr unspezifische Symptome, aber die Anzeigen im Zusammenhang mit einer eben Anämie, dass da natürlich irgendwas ist. Und wenn es natürlich EKG-Veränderungen gibt, dann müssen wir natürlich auch gucken. Und alles das sozusagen kann einen dazu führen, letztlich zu transfundieren. Wann, wo, wie transfundiert wird, das ist ja in den letzten Jahren auch immer mal Gegenstand oder seit über 10 Jahren letztlich Gegenstand auch Hämovigilanz. Und da gibt es ja ganze Systeme letztlich, wo man einfach sich zusammensetzt und guckt, wer transfundiert wann. Da muss man einfach gucken, Sauerstoffsättigung natürlich etc., was man letztlich tolerieren kann und will. Und das hängt natürlich immer vom Gesamtzustand des Patienten ab etc. Da muss man wirklich gucken. Es gibt ja die Möglichkeit, Eigenbluttherapien zu machen und natürlich solche Sachen halt präoperativ Eigenblut zu entnehmen. Mittlerweile sind die Transfusionen ja auch relativ gut verträglich, sage ich mal so, kaum Infektionsgefahren, da muss man halt sehen, was man da macht. Das ist immer so ein bisschen auch abhängig, sage ich mal ganz klar. Es gab also Zeiten, wo man eben Angst hatte vor AIDS, vor Hepatitis C vor allen Dingen, wo man dann gesagt hat, um Gottes Willen, wir machen Eigenblut, jeder 95-Jährige, der elektive Hüft-Tap gekriegt hat, wurde dann noch zum Eigenblutspenden geschickt, weil er dann doch irgendwie noch Angst, weil da große Angst bestand, dass er irgendwie mit 100 dann irgendwie HIV kriegt oder so. Das ist natürlich alles irgendwo letztlich auch relativiert worden. Man macht ja natürlich interoperative Rückgewinnung, sofern das möglich ist und so weiter. Und da muss man halt wirklich gucken und da gibt es natürlich auch ganze Programme, dann die Kliniken auch eben haben müssen, was den Blutverbrauch angeht etc. Ein paar Sachen zu Hämoglobin, gut, das kennen Sie alle im Prinzip. Wir haben hier irgendwie so ein komplexes Molekül mit Eisen, zweiwertigem Eisen. Und wenn das Ganze dann dieses Molekül einzeln sozusagen gibt, so Vierer-Einheiten, Alpha-2-Beta-Globin-Einheiten, so ist es klassischerweise. Und je nachdem, welche dann gestört ist, wo dann ist, gibt es eben diese ganzen Hämoglobinopathien, die ich jetzt hier alles gar nicht aufmachen würde. Eisen im Blut ist im Wesentlichen oder im Wesen Myoglobin, Hämoglobin, Myoglobin drin, Eisenenzyme gibt es natürlich auch und wir haben hier Ferritin, Hämosiderin, wo auch letztlich ein Viertel sozusagen des Eisens dann gebunden wird und das Transferrin, was wir ja durchaus messen, da komme ich gleich noch zu, nur in eine ganz kleine Menge des Eisens ist tatsächlich an Transferrin gebunden. Transferrin, sozusagen akute Phaseprotein, ein Protein, was letztlich in der Leber gebildet wird. Und akute Phaseproteine haben ja eigentlich die Eigenschaft, dass sie in der Elektrophorese, in der Alpha-1, Alpha-2-Fraktion wandern und letztlich, dass sie halt bei irgendwelchen akuten Infektionen, akuten Erkrankungen sozusagen Überschuss produziert werden. Das heißt, ein sehr, schon auch durchaus, wenn man weiß, was vorliegt, ein durchaus sehr sensitiver Marker für Infektionen und so weiter. Immunologisch gemessen sind in einem Transferin-Molekül sind zwei Eisen, 3 plus sozusagen drin, dass es transportieren kann und transportiert sozusagen Transportprotein für Eisen eben. Deswegen heißt es so. So, man kann dann des Weiteren messen, Transferinsättigung in Prozent sozusagen, da gibt es verschiedenste Messen, je nachdem ob Mikromol und Mikrogramm misst etc. Und da kann man halt prozentual sagen, wie viel des Transferins sozusagen tatsächlich mit Eisen sozusagen wirklich auch bestückt ist. Und man kann auch Serum-Eisen messen, was aber letztlich gegenüber dem Transferin ungenauer ist, viele Störfaktoren hat und etc. auch Eisenüberladung etc. machen kann. So, Ferritin kann man auch messen, sozusagen 1 Mikrogramm Serumferritin entspricht ungefähr 10 Milligramm Speichereisen. Das ist also sozusagen die Spitze des Eisberges sozusagen, so ein bisschen zu gucken, was ist tatsächlich im Knochenmark, in der Leber, im Gewebe tatsächlich los. Und wenn man so 20 Mikrogramm pro Liter hat, würde man sagen, ist normales Ferritin. Wenn man unter 20 Mikrogramm hat, Entschuldigung, pro Liter und dafür ist Liter, und keine Anämie hat, ist das erstmal prälatent sozusagen. Genau, also prälatent. Latent ist es, wenn es noch HB normal ist und unter 12 ist. Und manifeste Anämie ist das tatsächlich, wenn man eben unter 12 hat und der Hämoglobinwert schon erniedrigt ist. Also ein Messwert auch der Speichereisen sozusagen repräsentieren soll. So, und je nachdem, was man dann untersucht und wie auch immer, was man dann machen kann, gibt es verschiedene Tabellen. Ich habe jetzt hier nur eine Auswahl getroffen, es gibt ganz große Tabellen, das wird aber immer unsinnig. So, Eisenmangel, das klassischerweise ist Ferritin, Eisen niedrig und Transferinsättigung auch niedrig sozusagen. Das ist also klassischer Eisenmangel. Bei Tumor, Eisenüberladung etc. ist Ferritin erhöht. Bei Tumorentzündung Transferinsättigung erniedrigt, Eisen auch niedrig. Das wäre, sieht da aus wie eine Eisenmangel, aber eben das Ferritin ist erhöht. Das heißt, der Speicher ist dann voll, aber eben halt, wir haben Tumorentzündung. Und hier haben wir sogar dann, klar ist alles erhöht, weil wir natürlich da im Prinzip zu viel Eisen haben. Es gibt auch noch den löslichen Transferinrezeptor sozusagen, der das Eisen in den blutbildenden Zellen nochmal darstellen soll. Und der hat den Vorteil, dass er eben kein akute Phaseprotein ist, sondern eben halt der Rezeptor auf den Zellen ist, der dann löslicher Form auch vorliegt und gemessen werden kann. Und dementsprechend sozusagen unabhängig von einer Entzündung, die ja letztlich das Ferritin einen beeinflussen kann, sozusagen gemessen werden kann. Dass man Eisenresorption an sich soweit gut, das gucken, Eisenverluste gibt es natürlich, nicht resorbiertes Eisen etc. Und dann gibt es natürlich andere Verluste halt durch eben halt andere Dinge, die ganz physiologisch auch sind. Letztlich muss man sagen, Eisenverlust, das sieht immer, hört sich dramatisch an, nicht resorbiertes Eisen, wer irgendjemand mal Eisentabletten genommen hat, die Masse der Eisentabletten kommen eben als schwarzer Stuhl sozusagen unten wieder raus, je nachdem, was man nimmt, wie hoch der Mangel ist, etc. Das bedeutet auch, zur Therapie komme ich später noch, dass man eigentlich sozusagen beim gesunden Menschen eigentlich mit einer Eisentherapie eigentlich keine Übersättigung machen kann. Das heißt, der Körper nimmt sich eigentlich aus dem Darm nur das Eisen, was er eigentlich braucht. Eher zu wenig, sage ich mal, vielleicht dann je nach Setting. Das heißt, man kann an sich nicht zu viel tun. Nun sollte man nicht ständig Eisentabletten nehmen oder was auch immer, weil das natürlich auch unangenehm ist. Manche werden auch nicht gut vertragen und das sollte man natürlich nicht unnötig machen, aber manche werden das ja schon genommen haben. So, und dann sieht man halt im Prinzip, klar, dann im Prinzip, wie dann letztlich der Eisenstoffwechsel ist. Es wird eben halt dann irgendwie, was weiß ich, Erythrozyten werden nicht abgebraucht. Es wird natürlich, ich sagte ja, Myoglobin ist natürlich etwas. Was ist da los? Gucken. Das geht jetzt nicht so. In den Muskeln gibt es natürlich Myoglobin als Eisen sozusagen. Im Knochenmark ist natürlich 300 Milligramm etc. pp. Und dann ist das sozusagen hier alles, und dann gibt es natürlich Verluste, die dann wieder mit Nahrung ausgeglichen werden müssen, um Menstruationszahl gut. Das Ganze hat auch zirkadiane Rhythmen sozusagen, und zwar, jetzt habe ich es wahrscheinlich, nee, da steht es ja genau, Eisen, wenn man das misst im Blut, gibt es eben so eine gewisse Schwankung, Transferin ist so ein bisschen umgekehrt sozusagen, geht dann rund, nee, beziehungsweise gleich, Entschuldigung, genau, ist relativ gleich. Also letztlich muss man sagen, hat man immer so über Mittagszeit eben halt einen Anstieg. Das Ferritin ist relativ unabhängig davon, was natürlich die Messung und insgesamt alles vereinfacht sozusagen. Oder habe ich noch für vieles noch drin gelassen? Entschuldigung, das ist irgendwie, das sollte nicht. Anämie of chronic disease, Tumore, Infektion, rheumatische Erkrankung, gibt es ganz, ganz viele Sachen, was das ist, genau richtig. So, das ist richtig, die richtige Folie. Autoimmunerkrankungen, also letztlich muss man sagen, viele chronische Erkrankungen machen eine Anämie, völlig unspezifische Symptomatik. Pathogenese, gut, man geht davon aus, das ist natürlich immer so eine Hypothese, dass natürlich das Eisen auch von gewissen Mikroorganismen benötigt wird, von anderen Entzündungsparametern etc., bei anderen Entzündungen dementsprechend sozusagen dann eine sozusagen der Organismus, man glaubt eben, dass der Organismus sozusagen Eisen irgendwie zurückhält, um eben irgendwelchen Infektionserregern zum Beispiel nicht jetzt wirklich da das Eisen zur Verfügung zu stellen. Da muss man einfach gucken, das ist natürlich so ein bisschen auch Hypothese, was so genau, was ist Henne, was ist Ei natürlich, aber das ist eine Hypothese dazu. In diesem Zusammenhang gibt es ein akute Phaseprotein, was Hepzidin heißt, was eben auch sozusagen irgendwie letztlich die Eisenaufnahme im Duodenum halt reduziert. Dafür eine vermehrte Eisenaufnahme in die Makrophagen, da ist der Transferinrezeptor sozusagen erhöht und dann wird das eben halt auch gemacht. Das heißt, dieses Hepzidin dient eigentlich dazu, dass letztlich in so einer chronischen Entzündung, in einer chronischen Anämie letztlich auch das Ganze sozusagen das Eisen irgendwie zurückzuhalten und dementsprechend auch da ganz klar eigentlich dann auch eben halt letztlich ist dann eben auch für diese Anämie, Eisenmangelanämie ein busy slide sozusagen, das ist im Prinzip nur da, überall ist dann Hepzidin, hier gibt es einen Inhibitor etc., in der Leber findet das alles statt, deswegen heißt es ja auch so etc. Und letztlich gibt es da dann alles Mögliche an Interaktionen. Letztlich muss man sagen, das ist auch das Ferroportin, das heißt, letztlich führt es dazu, dass das Eisen nicht ausgeschieden wird, sondern letztlich einfach aus der Zirkulation verschwindet, dem knochenbildenden Mark auch nicht zur Verfügung steht, sondern eben in Makrophagen etc. sozusagen halt gespeichert wird, in den Enterozyten auch noch bleibt, teilweise auch gar nicht weitergegeben wird und dementsprechend halt dann das Ganze sozusagen dann auch weiter sozusagen eine Anämie letztlich verursachen kann, wenn die Erkrankung nur lange noch, so 2018 und mittlerweile gibt es eben auch therapeutische Ansätze eben halt, das ist eine Übersichtsarbeit dazu, wo man halt sowohl Agonisten, Hepzidin sozusagen versucht in klinischen Studien an den Mann zu bringen, um eben gewisse Dinge halt zum Beispiel irgendwo eine Hämochromatose, eine Überladung des Körpers irgendwie zu beeinflussen, umgekehrt diese Sache halt bei der chronischen Anämie zu durchbrechen, also Antagonisten. Und da gibt es einiges, was so in Entwicklung ist, aber ich glaube im Moment, soweit ich das gelesen habe, dann auch noch nicht wirklich jetzt so wirklich echt verfügbar. Was letztlich zur Therapie, und dann bin ich auch schon durch, ich bin viel zu kurz, das muss ich mal überarbeiten, sage ich mal so, ich bin zu schnell. Was natürlich wichtig ist, und das ist etwas zur Therapie, beziehungsweise ja, vielleicht auch Prophylaxe auch, was man sagen muss, ist, dass letztlich diese Leitlinie halt ja im Prinzip, die muss irgendwann, ich glaube alle 5 Jahre werden die überarbeitet, aber natürlich sehr ausführlich das Ganze macht und wer sich letztlich über Anämien und letztlich da informieren kann, kann da gerne reingucken, wie gesagt, das ist sehr umfangreich und durchaus eben halt sehr ergiebig, das ist ja hier nur alles ein Ausschnitt des Ganzen. Letztlich, wenn wir behandeln möchten an der Anämie, und jetzt keine schweren Ursachen natürlich von Leukämie bis zu sonst was gefunden haben. Blutspendende Person heißt es ja auch, also Blutspender. Dann gibt man natürlich Eisen. Eisen in Form des zweiwertigen Eisens, das wird als Sulfat, wird auch einigermaßen resorbiert. Aber man resorbiert immer nur einen Bruchteil dessen, sozusagen, was wirklich in dieser Tablette, Kapsel, was auch immer drin ist. Das bedeutet halt, die Masse wird ausgeschieden, der Stuhl wird schwarz, manche Leute kriegen Durchfälle oder Verstopfungen oder irgendwas anderes davon. Wer sowas genommen hat, weiß, dass das manchmal auch etwas unangenehm sein kann und eben nicht von jedem vertragen wird. Nun muss man sagen, wenn es Blutspendeeinrichtungen sollen halt auch ihren regelmäßigen Blutspendern, die Erythrozyten, also Vollblutspenden oder Erythrozytenkonzentrate oder Erythrozytenspenden, natürlich auch darauf hinweisen und das möglicherweise auch mitgeben, halt diese Eisenpräparate. Und grundsätzlich kann man natürlich damit jetzt eigentlich oral therapiert nicht viel falsch machen, weil eben halt nur das resorbiert wird, was eigentlich benötigt wird. Wenn man das nicht verträgt, gibt es auch dreiwertiges Eisen, was man auch geben kann, wird nicht so gut resorbiert, aber grundsätzlich auch eine Option. Wichtig ist, wenn man einmal schon eine apparente, sprich klinisch, oder eben im Blutbild halt sich zeigende Anämie hat, muss man das Ganze lange machen, weil eben man nicht die Masse, sozusagen große Mengen halt damit macht, sondern immer nur eine kleine Menge Eisen sozusagen geben kann. Und natürlich man diese Speichereisenvorräte natürlich auffüllen muss. Das bedeutet halt nicht zu früh aufhören damit, weswegen ja auch die Blutspendedienste das eben auch anbieten sollen, weil natürlich man nicht erst warten soll, bis dann sozusagen der Spender anämisch wird und dann nicht mehr spenden kann, sondern eben das Ganze sozusagen im Vorfeld. Parenterales Eisen steht grundsätzlich auch zur Verfügung. Das muss man sagen, würde man aber nur in Ausnahmefällen machen. Das ist natürlich sehr akut wirksam, man kann aber damit auch eine akute Eisenüberladung halt produzieren halt. Und letztlich ist das ja eine komplexe Geschichte, die Blutbildung, die natürlich Erythrozyten leben 120 Tage. Das heißt, eine Neubildung von Erythrozyten, diese ganzen knochenmarkphysiologischen Dinge, die da ablaufen, dauern ja einfach Zeit. Und das ist ja nichts, was man jetzt sozusagen auf der Intensivstation sozusagen innerhalb von 2 Tagen in Gang bringen kann, sondern es sind ja chronische Prozesse, die man in Gang bringen kann. Das kann man machen, wenn man irgendwelche Patienten hat, die nun gar nicht irgendwie enteral irgendwas aufnehmen können oder nichts resorbiert wird oder so, kann man das sicherlich machen, aber eigentlich nur in Ausnahmefällen, weil diese Präparate IV gegeben teilweise, glaube ich, Anaphylaxin machen können, soweit ich weiß, und dementsprechend auch nicht gut verträglich sind. Und deswegen muss man das eigentlich nicht machen, sondern man sollte halt gucken, dass man möglichst zeitnah sozusagen damit behandelt, wenn man denn eine Anämie hat, deren Ursache man nicht wirklich greifen kann. Dann bin ich zu schnell fertig, muss also ein bisschen noch mehr machen dann auch, muss mich dafür entschuldigen, aber dann bin ich soweit mit meinen Sachen durch. Fragen, Wünsche, Meinungen noch Ihrerseits? Ich würde mich für die Technik zu entschuldigen, ich weiß gar nicht, ja, können wir mal gucken, warum das jetzt nicht geht. Keine Ahnung. Ja, ansonsten darf ich für Ihre Aufmerksamkeit mich bedanken und bin etwas zu früh fertig. Okay, ja, tschüss. Ja, danke. So.